Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge ADP auf den Punkt, zu einer neuen Freitagsfolge. Freitagsfolge bedeutet, wir haben einen Gast. Patrick, schön, dass du da bist.
Hallo Oskar, sehr schön hier zu sein. Sehr, sehr schön, freut mich sehr.
Für alle, die Patrick Mushatzi-Kariba nicht kennen, Patrick, stell dich mal kurz vor.
Ich bin CEO von Sony Music in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Also das ist das Label Sony Music, bedeutet, ich bin Geschäftsführer in diesen drei Ländern und habe das Glück, mit einem tollen Team und mit ganz vielen KünstlerInnen und PartnerInnen zu arbeiten. Genau, das ist so die Kurzform meiner Tätigkeit.
Ja, Patrick, bei der Recherche für diese Folge ist mir aufgefallen, du warst früher ein Journalist, ne?
Korrekt.
Ein Redakteur für Musik und Kultur beim Stadtmagazin Fritz. Schon damals warst du eigentlich, wusstest du, du willst was mit Musik machen. Woher kommt diese Leidenschaft für Musik für dich?
Naja, es ist so wie bei vielen Menschen, also man verliebt sich sozusagen in eine Sache. Bei mir war es neben ein paar anderen Dingen in erster Linie auch die Musik. Und dann ist es ja erstmal naheliegend, dass man sagt, okay, ich könnte mir vorstellen, dass dieses Themengebiet einen größeren Platz in meinem Leben einnimmt. Und dann ist es wiederum relativ naheliegend, sich darüber Gedanken zu machen,
ja,
wie man sich beruflich in diese Richtung entwickeln könnte. Und dann habe ich natürlich nach Wegen gesucht, um in diesen Bereich reinzukommen. Und wie so oft im Berufsleben hat man ja dann oft jemanden, der... Ich rede da immer gerne von Glück. Mit Glück meine ich allerdings nicht, dass man sozusagen irgendwo sitzt und nichts sich für nichts interessiert und nichts kann und jemand einem dann einen Job gibt, sondern vielmehr meine ich damit, dass man an irgendeiner Kreuzung steht und im übertragenen Sinn und jemand dann sagt, hier, guck mal, ich gebe dir eine Chance, geh mal hier nach links. Und genau das hatte ich in Form des damaligen Chefredakteurs vom Fritz Magazin in Frankfurt, der mir sozusagen eine Chance gegeben hat und gesagt hat, okay, ich nehme zur Kenntnis, dass du keine journalistische Erfahrung hast, nicht mal in der Schülerzeitung, aber zeig mal, was du kannst. Und so bin ich da reingekommen.
Und dann bist du von dort über Napster, Apple Music eigentlich und Universal dann zu Sony gekommen. Und eigentlich ist es ja schon irre, du hattest sehr viele Stationen, hast angefangen erst mit Schreiben und jetzt bist du CEO. In diesen all den Jahren hat sich auch die Musik sehr verändert.
Ja, absolut. Ja? Du hast übrigens eine Station vergessen. Nach dem Fritz-Magazin war ich erst bei der Deutschen Telekom und durfte dort einen Service entwickeln und an den Start bringen, der Musicload hieß. Das war ein Download-Service der Deutschen Telekom. Wir reden hier von vor 20 Jahren, also das ist lange her. Genau, und von dort zu Napster, dann Apple, dann Universal und dann Sony, genau. Ja, die Musik hat sich in jedem Fall sehr stark verändert, aber das ist ja erstmal nichts Außergewöhnliches, weil sich natürlich jede Kunstform immer weiterentwickelt, gewisse Strömungen kommen wieder zurück. Was noch hervorstechender war tatsächlich die Art, wie man Musik konsumiert oder wie man Musik hört. Das hat sich, das würde ich sagen, war die noch wegweisendere Veränderung.
Genau, du hast ja gerade angesprochen, dass du dieses Programm für Downloads gemacht hast. Damals waren ja noch viele MP3-Player. Und jetzt downloadest du alles zum Beispiel bei Firmen wie Spotify, Apple Music, Deezer.
Genau.
Ist das eine größere Herausforderung auch für euch, weil ihr habt ja viele Künstler?
Ja.
Bedeutet, dass ihr ja eigentlich allen bietet man was an, ne?
Mhm.
War das für dich auch erstmal, du warst natürlich auch bei Apple, aber schwer zu lernen am Anfang? Diese Umstellung, dass du plötzlich das alles ja auch im Griff haben musstest?
Nein, das war keine, es war eine eher eine natürliche Entwicklung, weil ich habe ja mit allen Labels und mit ganz vielen Künstlerinnen und Künstlern schon vorher zusammengearbeitet. Auch wenn ich erst seit 2016 auf der Labelseite war, war ich vorher sozusagen auf der anderen Seite des Zauns und konnte mir und hatte eben auch Berührungspunkte. Insofern war es nicht neu. Was im Gegenteil, es war sozusagen, es hat so mein Wissen eher komplettiert oder erweitert und hat natürlich auch meinen Wissensdurst dann ein Stück weit auch gestillt, weil es ist ja immer schön, möglichst viele Perspektiven kennenzulernen. Und das war dann hier eben auch der Fall. Klar, wenn du auf der Labelseite arbeitest, bist du näher am kreativen Prozess dran. Es ist kein Muss, aber es ist natürlich faszinierend, und ich will meine Rolle da nicht überschätzen, aber es ist faszinierend, sozusagen zu sehen, wie diese Musik entsteht oder da irgendwie auch mal einen Einblick zu haben oder vielleicht auch aktiv Input zu geben. Und es ist natürlich sehr, 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 sehr spannend und das ist nochmal eine Facette, die ich in der Form vorher nicht so kannte. Ich hatte tatsächlich aber auch, als ich bei Apple war, wurde ich relativ häufig von KünstlerInnen ins Studio eingeladen. Da wurde ich auch mal gefragt, welche Version eines Songs XYZ ich irgendwie besser fände, aber das ist beim Label natürlich eher Tagesgeschäft oder Teil des Tagesgeschäfts.
Du hast gerade angesprochen, du warst öfter im Studio. Wie ist eigentlich so ein Musikstudio? Es wird ja nie eigentlich so genau gesagt. Oft sagt man einfach nur, es wird produziert, aber würdest du sagen, dass dort es ein sehr kreativer Raum ist oder entstehen die Songs schon davor?
Ja, das kommt drauf an. Also da arbeiten die Leute natürlich sehr unterschiedlich. Es gibt, man kennt es aus dem Rap, gibt es ja diese Legenden, dass zum Beispiel Leute wie Jay-Z zum Beispiel nie irgendetwas aufgeschrieben haben sollen. Also dass man sozusagen, dass er das alles so Freestyle einrappt. Vielleicht ist es auch ein bisschen eine urbane Legende, aber was ich damit sagen möchte, ist, dass es natürlich KünstlerInnen gibt, die ihre Texte beispielsweise alle schon vorher geschrieben haben. Es gibt Leute, die schreiben ihre Texte auf der Basis der Musik vorab. Manche schreiben sie im Studio. Manche beschäftigen sich erst monatelang mit der Musik und schreiben dann die Texte. Also da gibt es keinen Königsweg. Da sind die Leute sehr, sehr unterschiedlich. Manche schreiben mit anderen Leuten zusammen, manche eben nicht. Also da führen viele Wege nach Rom sozusagen.
Ja. In Musik heutzutage ist ja immer jetzt sehr viel, du hast angesprochen, es hat sich geändert, die Art von Downloads, aber auch die Art von Musik. Ja. Zum Beispiel auch der Rap wurde härter, aber es wurde auch alles viel politischer.
Ja.
Wie vorsichtig muss man sein mit Politik in Musik? Oder findest du, dass Politik und dass eigentlich die Musik davon ja auch lebt, seine Meinung preiszugeben?
Absolut. Also ich gehöre nicht zu den Leuten, die sagen, das hört man ja auch oft im Kontext von Sport, dass man sagt, wir wollen die Politik aus dem Sport rauslassen und wir wollen die Politik aus der Musik rauslassen. Also das halte ich für Blödsinn. Das heißt nicht, dass es ein Muss ist, aber ich glaube, dass wir alle politische Menschen sind, in gewisser Weise. Und insofern wäre es völlig absurd, so zu dekretieren, dass Politik in der Musik keine Rolle spielen müsse. Nur auch da gibt es natürlich unterschiedliche Herangehensweisen. Es gibt Leute, die schreiben einen Song, der wie ein Liebessong rüberkommt, aber der beispielsweise ein Verhältnis, das eigene Verhältnis zur Stadt irgendwie symbolisiert, mit all ihren Schwächen, mit ihren Schönheiten und mit ihren Hässlichkeiten. Und wenn man beispielsweise einen Song über seine Heimatstadt schreibt und der Grundton der ist, dass man die Stadt toll findet, aber gleichzeitig dann auch über hässliche Ecken redet, dann wird das schon politisch zum Beispiel.
Findest du, das ist schon Politik?
Es ist politisch. Es ist nicht Politik, aber es ist politisch. Oder es hat eine politische Komponente, es gibt natürlich andere Songs, die explizit politisch sind. Das ist nochmal eine andere Abstufung. Aber ich finde schon, wenn jemand, wir sind ja beide aus Frankfurt, und wenn jemand einen Song macht, in dem es um
Bornheim-Mitte geht,
Bornheim-Mitte geht oder um das Bahnhofsviertel und dort die Verhältnisse beschreibt, dann ist der Weg zur Politik oder zum Politischen sehr, 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 sehr kurz. Und insofern glaube ich durchaus, dass das schon politisch sein kann.
Ich finde auch, dass, du hast gerade angesprochen, dass oft werden zum Beispiel immer Sachen direkt symbolisiert und eigentlich finde ich das schade, weil ich finde, Musik hat ja auch die so ein bisschen Fantasie bedeutet. Wenn du ein Sänger wärst, Patrick,
ja.
Wie würdest du dein Leben einen Songtitel geben?
Mhm. Meinem ganzen Leben, oder meinst du einfach?
Mhm. Ja, dein Leben, wie würdest du dich in einem Song nennen? Mhm.
Ich glaube, ich würde ohne Pause oder immer weiter sagen. Das wäre, glaube ich, ein guter Titel. Und möchte auch gleich dazu sagen, dass ich damit nicht, also ich würde dann einen Song schreiben, in dem der Aspekt des immer Weitermachens und des nie Aufgebens und des immer Weiterlaufens, dass das nicht nur positive Aspekte hat. Weißt du? Ich glaube, dass es eine Stärke und eine Schwäche ist. Und ich würde dann durchaus auch auf den Aspekt der Schwäche eingehen. Aber so immer weiter oder etwas, was sozusagen so ein bisschen so, oder Marathon wäre auch ein guter Titel, also etwas, was so eine Form von Zähigkeit rüberbringt. Zähigkeit, die nicht, ich sag's nochmal, nicht bedeuten soll, ich kann länger laufen oder besser laufen als du, der du den Song hörst, sondern vielmehr, ja, das Leben hat mich sozusagen gezwungen oder hat mir abverlangt, immer weiter zu gehen und nie aufzugeben und immer weiterzumachen. Und das kann auch sehr kitschig klingen, kann man auch sehr kitschig umsetzen, aber ja, das wäre sozusagen der Tenor.
Immer weiter, so geht es eigentlich ja auch vielen anderen Musiker, weil eigentlich hat man das Gefühl, die produzieren ja am fließenden Band, ne? Mhm. Also es kommt immer jedes Jahr eigentlich ein Album, Singles. Ist das nicht irgendwann auch stressig, dass man dort immer liefern muss, glaubst du? Oder sagst du zum Beispiel, bist du völlig entspannt damit, wenn man jetzt Künstler einfach ein Jahr frei nehmen? Oder glaubst du auch, dass diese kreative Pause so wichtig ist?
Absolut, absolut. Also damit bin ich definitiv fein. Ich meine, klar, natürlich tut man sich zusammen, um den größtmöglichen Erfolg und den bestmöglichen Look zu erreichen. Also Look im Sinne von, ja, bestmöglich als Team hinter der Karriere zu fungieren. Aber da sind Leute natürlich sehr unterschiedlich, weißt du? Also es gibt, erstmal glaube ich, dass was KünstlerInnen gemeinsam haben, ist, dass sie sich Druck machen.
Ja.
Und dass sie intrinsisch diesen Druck haben. Da spielt es erstmal keine Rolle, ob man ein Album pro Jahr rausbringt oder zwei oder drei oder nur ein Album alle 5 Jahre. In meiner Erfahrung ist es so, dass das keinen großen Unterschied macht, weil KünstlerInnen, die etwas auf sich halten und die ihre Kunst auch ernst nehmen und deren es ein Anliegen ist, sich auszudrücken und sich künstlerisch zu betätigen, die haben immer Druck. Egal, ob man es einmal im Jahr macht oder alle 2 Jahre oder dreimal im Jahr, wenn wir jetzt mal auf Album gehen oder Veröffentlichungen hat. Grundsätzlich finde ich es nicht nur in Ordnung, wenn man mal vielleicht eine längere Pause macht, sondern ich bin jetzt kein Künstler, aber ich kann mir vorstellen und weiß das auch aus Erfahrung, dass man natürlich auch sich Raum lassen muss, neue Eindrücke gewinnen muss, um die man dann wieder in Kunst verarbeiten kann, weißt du? Und ich glaube, dass das ganz wichtig ist, dass man sich wieder Inspiration holt, die man dann verarbeiten kann. Und die Inspiration kann nach einem Monat kommen, kann aber auch nach 2 Jahren kommen, ja. Sie kann aber auch 10 Jahre lang nicht kommen. Das gibt es ja auch. KünstlerInnen, die so vor 7, 8, 9, 10 Jahren einen Riesenhit hatten oder ein riesengroßes Album und die danach nie wieder etwas veröffentlicht haben. Und das gibt es also auch.
Ja, es gibt wirklich viele Musiker, die einfach man sagt ja One-Hit-Wonder sind. Mhm. Ist das, findest du es also gerecht, diesen Namen One-Hit-Wonder?
Naja, ich finde es ist ein bisschen ein unfairer Begriff, ehrlich gesagt.
Ja.
Weil, also den ersten Reflex, den ich da habe, ist, und das meine ich gar nicht mal so aus Business-Label-Perspektive, der erste Reflex, den ich habe, ist ja, One-Hit-Wonder ist besser als No-Hit-Wonder, sozusagen. Und ja, aber es ist natürlich, kann auch eine Bürde sein, klar, und es ist eine Bürde für die allermeisten. Weil man entweder sozusagen sich danach sehnt, noch einen draufzusetzen Oder, das gibt es auch, dass man versucht, sich davon abzusetzen, dass man sagt, oh, ich werde hier ein bisschen als One-Hit-Wonder verunglimpft oder gesehen und deswegen muss ich mich jetzt größtmöglich davon absetzen und mich davon differenzieren, weißt du? Im Sinne von, okay, ich muss jetzt meinen Stil ein bisschen wechseln, ich muss zeigen, dass ich sozusagen mehr als dieser eine Hit jetzt bin. Und das mache ich, indem ich zeige, dass ich stilistisch auch andere Dinge machen kann und so weiter. Das kann funktionieren.
Aber es kann auch floppen.
Genau, dann hat man den zweiten Hit oder es kann auch floppen in dem Sinn, dass es kommerziell floppt, aber auch so, dass man es dann selbst nach kurzer Zeit auch gar nicht mehr so toll findet. Oder es kann kommerziell floppen, aber das hat dem Künstler, der Künstlerin geholfen, sich wieder zu finden und in eine andere Richtung zu gehen, die dann wieder zu einem Hit führen kann. Also da gibt es auch mehrere Varianten.
Du sprichst gerade an kommerziell. Musik wird ja immer kommerzieller eigentlich. Fällt es dann vielen Künstlern, ist es nicht irgendwie auch eine Zwickmühle, weil du immer diesen Druck hast ja eigentlich, was Neues rauszuhauen. Zum Beispiel Hood Black, die kennst du ja.
Ja,
die sind ja gerade extrem, die haben jetzt ein Feature mit Luciano, also auch die sind sehr schnell, sehr durch die Decke gegangen.
Ja.
Wie gefährlich kann es eigentlich auch für junge Künstler sein, dieses durch die Decke gehen?
Ja, ist natürlich speziell bei jungen KünstlerInnen ist es natürlich etwas, was man dann erstmal verarbeiten muss. Und das ist in der Tat, es kann schon sehr, sehr schnell gehen. Da hilft es eben, ein richtiges Team zu haben. Richtiges Management, das richtige Label, wie im Fall von Hood Black. Und da muss man eben versuchen, da ein bisschen, als Rücken und als Leitplanke zur Verfügung zu stehen und eben zu gucken, okay, ein bisschen bei den Abwägungen helfen und dabei helfen, diese Eindrücke auch ein bisschen so zu sortieren. Aber es ist natürlich eine Gefahr, dass man so glaubt, okay, dass man auf der einen Seite glaubt, man habe alles erreicht, auf der anderen Seite kann es eine Gefahr sein, wie ich vorhin beschrieben habe, dass man radikal was anderes machen muss und so. Daher ist es sehr, sehr wichtig, damit die richtigen Leute an seiner Seite zu haben. Aber es ist in jedem Fall eine Gefahr.
Ja.
Also eine Gefahr im Sinne von, es macht natürlich etwas mit einem. Und das muss man dann erstmal kanalisieren. Und wir sind uns, weißt du, wir als Menschen, also nicht nur Misserfolge prägen und beeinflussen uns, sondern eben auch Erfolge. Und da sind Leute privilegiert oder haben Glück, die andere Menschen an ihrer Seite haben, die dabei helfen können, das entsprechend einzuordnen.
Ja, Deutschland, die deutsche Musik hat ja ein bisschen ein internationales Problem, finde ich. Ich finde, es gibt kaum Künstler, die international sehr anerkannt sind. Okay, natürlich hast du einen Luciano zum Beispiel, der jetzt mit Age wieder rausgebracht hat. Aber warum hinkt die deutsche Musik zum Beispiel auch, bekanntes Beispiel ESC?
Ja.
Deutschland ist bei ESC immer eigentlich unten.
Ja, also.
Wo ist die deutsche Musik nicht hoch genug anerkannt in Europa? Oder wo ist dort ein Problem?
Das kann ich genauso gut beurteilen wie du und wie viele andere auch. Also da habe ich natürlich jetzt auch nicht die super Erklärung. Also ehrlich gesagt, aber zwei Dinge. Ehrlich gesagt glaube ich, dass das Ansehen der deutschen Musik eher steigt, als dass es abnimmt. Was meine ich damit? Dadurch, dass wir ja alle die ganze Musik der Menschheit in unserer Tasche haben, haben Leute auch, ist es natürlicher für Leute geworden, eben sich Musik aus anderen Ländern anzuhören. Und insofern glaube ich, dass das Ansehen von unserer Musik eher gestiegen ist, weil Leute eher sich mal verirren sozusagen. In die Musik, die aus Deutschland kommt. Klar, ein Problem ist die Sprache. Weder wird die Sprache von extrem vielen Menschen auf der Welt gesprochen, noch gilt sie als besonders charmante Sprache, was ich sehr traurig finde, weil es ist ja beispielsweise in der Literatur etwas anderes. Wir haben ja eine sehr schöne Sprache, eine Sprache, die sehr, ein sehr tolles Instrument ist, um Dinge zu beschreiben und über Dinge zu schreiben oder zu singen. Und aber natürlich klingt sie für Ohren
hart, klingt sie für
viele. Genau, sie klingt hart und sie hat eben nicht, sie wird nicht romantisiert, wie es beispielsweise
französische Sprache, italienische.
Italienischen, dass man sagt, man hat sozusagen, man vermittelt, also viele Leute haben sofort ein gewisses Lebensgefühl, wenn sie diese Sprache hören. Auch wenn es was ganz Trauriges, das hat man bei französischen Chansons oder dass man weiß auch selbst, und wenn es diese Melancholie ist, aber es ist etwas, das sorgt gleich für schöne Bilder oder zumindest für starke Bilder im Kopf. Das ist im Deutschen jetzt nicht so gelernt, aber auch das, denke ich, verändert sich ein bisschen, weil man natürlich ein gewisses Soundbild hat, das erstmal international ist. Und ein internationales Soundbild, gerade in der urbanen Musik, sorgt ja dafür, dass es auch Sprachen transzendieren kann. Es gibt, ich weiß nicht, ob du die, es gibt eine Crew aus Zürich, die nennen sich Sektion Zürich. Und zwei von ihnen, Loco und Drini, hatten im vorletzten Jahr einen der größten Hits in der Schweiz. Der Song heißt Will No Mehr, also in Hochdeutsch, ich will noch mehr. Und es ist einfach ein lupenreiner Reggaeton-Song, aber halt in Schweizerdeutsch. Und wenn ich den Leuten zeige, die weder des Deutschen und schon gar nicht des Schweizerdeutsch mächtig sind, die viben so zu diesem Song und die sagen, ey, geil. Und das führt ja auch dazu, dass zum Beispiel Leute wie Luciano, der natürlich einen sehr individuellen Stil hat, aber gleichzeitig ist es ein wiedererkennbarer Stil. Weißt du, wenn du jetzt irgendwie Central Cee hörst es gibt ja viele Beispiele, oder auch Age hörst, dann verstehst du ja, das ist geht in diese Richtung oder es ist sozusagen grob für meine Ohren da einzuordnen. Und das sind ja eher jüngere Sachen. Das war jüngeren Datums, dass das passiert, in den letzten 10 Jahren, würde ich sagen. Das war ja früher eher nicht der Fall. Und das meinte ich mit, ich glaube, unser Ansehen ist so ein blödes Wort, aber ich glaube, dass die Offenheit eher steigt. ESC ist nochmal ein ganz anderes Beispiel. Ich glaube, dass beim ESC das Problem darin besteht, da weiß ich jetzt auch, habe ich kein Patentrezept, aber mein Punkt ist der, oder mein Verdacht ist der, dass wir zu sehr versuchen, Songs zu machen, die auf den ESC zugeschnitten sind, während andere Länder, nicht alle, aber viele, ganz sicher die erfolgreichen, die in den letzten Jahren erfolgreich waren, Songs machen, die einfach gute Songs sind. Das Maneskin, das war jetzt kein Song, der für den ESC gemacht wurde. So. Und, oder Leute wie Mahmoud oder so, um mal zwei italienische Beispiele zu nennen. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Aspekt.
Ja, man hat irgendwie das Gefühl, dass Deutschland da noch zu abgeschottet ist beim ESC jetzt vor allem. Weil zum Beispiel Maneskin ist ja auch eine Band, die danach noch andere gute Songs gemacht hat.
Ja, absolut.
Und auch nicht nur, weil oft ist ja nur dieser ESC-Song und dann war's das. Aber es ist auch eine Band, die ja danach sehr überlebt hat. Patrick, wir sind aber immer noch ein Fußball-Podcast. Ich weiß, du kennst dich ein bisschen aus mit Fußball, ne?
Ja, ein bisschen, ja. Aber auf so einem Hobby-Nerd-Niveau natürlich, aber ja.
Ist denn dein Lieblingsverein?
Natürlich Eintracht Frankfurt.
Natürlich. Was sagst du denn zur abgelaufenen Saison? Bist du zufrieden als Fan oder eher nicht?
Ich bin zufrieden. Ich finde es erstmal gut, dass Topmöller bleibt. Ich finde, das ist ein sehr guter Trainer. Und ich würde die Saison so ein bisschen subsumieren unter Transitionssaison oder Weichenstellungssaison. Das bedeutet, es war keine perfekte Saison. Wir sind jetzt mittlerweile relativ verwöhnt, was das angeht. Aber es war eine Saison, in der viele der Neuzugänge eingeschlagen haben, was schon mal super ist.
Vor allem Marmoush.
Ja, Marmoush, aber auch Leute wie Larsson. Also ich glaube, das ist, da gibt es sehr, sehr gute, gab es sehr gute Signale. Und das daher ist es mir nicht bange. Klar, einem Fan kann es nie erfolgreich genug gehen. Für einen Fan kann es nie erfolgreich genug sein, aber die Saison würde ich mal unter 3 plus
sozusagen. Also gerade noch im guten Bereich sein. Ja. Aber bist du jemand, der auch so im Stadion bist, oder bist du kein Stadion-Typ? So?
Doch, ich bin, also ich gehe, wenn ich doch sage, meine ich damit, dass ich zu 2 bis 5 Heimspiele pro Saison gehe. Also ich bin kein Dauerkartenbesitzer und ich bin bin also kein regelmäßiger Stadiongänger, aber ich gehe schon ein paar Mal pro Saison ins Stadion.
Sehr gut. Musik und Fußball haben ja viel gemeinsam, ne? Ich finde, Musik verbindet viel und das tut ja auch Fußball. Zum Beispiel Shakiras Song zur WM war ja ein ganz bekannter.
Ja, Waka Waka.
Waka Waka. Wie würdest du sagen, dass Fußball und Musik zusammengehören? Oft sind ja auch so dieser Klischee-Rapper haben dann Anzug von Fußballvereinen an. Ja. Würdest du sagen, dass das zwei Welten sind, die gut aufeinander passen, Musik und Fußball?
Auf jeden Fall. Da bin ich mir hundertprozentig sicher. Und ich kenne das so. Ich habe mir ehrlich gesagt, ich bin ja schon ein bisschen älter, also als ich irgendwie ein Teenager war oder ein junger Erwachsener war, habe ich mich tatsächlich immer gefragt, warum es diese Verbindungslinien nicht irgendwie häufiger gäbe, auch unter MusikerInnen und FußballerInnen. Also insofern glaube ich schon, dass das sind zwei hochemotionale Dinge. Zwei Dinge, die Leute glücklich, wütend, aufbrausend, was auch immer machen. Und insofern glaube ich, dass das nicht nur gut zusammenpasst, das sind sozusagen fast ist ein Zwillingspaar, würde ich eher sagen. Insofern passt das 100% zusammen, weil es sind übrigens auch Dinge, bei denen eigentlich alle eine Meinung haben. Und wenn es Ablehnung ist, ist es Ablehnung, aber niemanden lässt das kalt. Es wäre vielleicht noch bei Politik und bei Religion so, aber ich würde sagen, es ist hier noch stärker bei Musik und bei Fußball.
Ja, es läuft ja auch gerade die EM.
Ja.
Ich weiß nicht, ob du sie ganz verfolgst, sind ja auch ein paar Spiele in Frankfurt. Wer ist denn dein Favorit für die EM?
Also willst du so einen offensichtlichen...
Nee, gib mir mal 3-4 Namen, die Halbfinalen, so für dich.
Okay, also so, was ein bisschen so offensichtlich ist, würde ich sagen, also Favoriten, würde ich mal sagen, Portugal, Frankreich und Deutschland. Wenn du so einen etwas wilderen Tipp von mir haben willst, dann sage ich Österreich.
Ja, da sind wir uns einig. Österreich dieses Jahr, habe ich auch in der Folge davor gesagt.
Schade, dass Alaba verletzt ist.
Ja.
Ich bin ja ein Riesenfan von Rangnick. Ich finde, dass wir da sehr, sehr deutsch sind oder das, was mit Rang, die Sichtweise, die Beurteilung von Rangnick ist sehr, sehr deutsch. Das ist etwas, was nur wir hier in dieser Form so machen, im Sinne von, was Fußball angeht. Und was meine ich damit? Also ich glaube, dass es immer noch sehr tief bei uns verankert ist. Oder sagen wir andersrum. Es gibt Trainer, die großen Wert auf Taktik legen. Ja, und das schon seit Jahren. Und da sozusagen Fußball als Sport und als Spiel verstehen, das sozusagen als ein taktisches Schachspiel sozusagen. Ja. Und das ist immer noch verpönt in Deutschland, würde ich sagen. Oder man lässt keine Gelegenheit aus hier bei uns, um dann Leute zu diskreditieren, die es so sind. Oftmals sind es sehr erfolgreiche Trainer, daher fällt es einem dann schwer, zu sagen, aber Guardiola ist schon ein Idiot. Aber eigentlich will man das sagen. Ich habe manchmal das Gefühl, man wartet darauf, dann loswerden zu können, Fußball ist doch ein einfaches Spiel und warum man vercoachen und diese ganze taktischen Zwänge, das sei doch alles blöd und so. Und er ist Rangnick, da gibt es ja einen legendären Auftritt von ihm vor 30 Jahren oder so im Sportstudio, in dem er so ein bisschen in eine Falle getappt ist, weil er damals so gebeten wurde, an so einer Taktiktafel so seine Spielidee zu erklären. Ja. Und bis heute wird ihm mehr oder weniger dieser Auftritt da unter die Nase gerieben. Da wurde er auch, wurde ja dann jahrelang auch Fußballprofessor genannt und so. Und es ist sozusagen, ich glaube, es wird nochmal Zeit für so, ein, für so eine späte Rache sozusagen. Weil ich habe es auch sehr bedauert, dass er bei Manchester United keinen großen Erfolg hatte und so. Und er hat ja auch im Clubfußball, da wurde er immer so ein bisschen als kalter, dicker und Business-Typ verschrien, als er dann irgendwie mit Red Bull da zugange war und Hoffenheim und so. Und ich glaube, dass es jetzt so, das könnte so sein
Krönung werden.
Ja, seine Krönung werden.
Dann bin ich dort auf jeden Fall gespannt, Patrick. Patrick, ich danke dir für deine Zeit.
Sehr, sehr gerne.
Es war sehr interessant. Wir haben geredet über Musik, über Downloaden. Wir haben über die Politik in Musik geredet. Und am Ende hast du deine wilden Calls abgegeben. Ich bin gespannt. Und nach der EM gucken wir, Patrick, ob die Tipps gut waren.
Sehr gut. Ich danke dir. Wünsche dir noch einen schönen Tag und bis bald.
Dankeschön.
Ciao, ciao. Schöne Grüße. Ciao.